Ihr Lieben, seid ihr denn eigentlich schon in Weihnachtsstimmung? Oder bessere Frage, wie oft wurdet ihr in diesem Advent schon gefragt, ob ihr denn schon in Weihnachtsstimmung seid? Egal wie oft, die Antwort auf die erste Frage wird bei den allermeisten sein, beziehungsweise ist das die Antwort, die ich bisher meistens gehört habe? Nein, irgendwie nicht. Dabei kann man sich doch so sehr anstrengen, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Man kann jedes Wochenende einen überfüllten Weihnachtsmarkt besuchen, um überteuerten Glühwein zu trinken. Mariah Carey und Michael Bublé laufen ja auch schon seit Ende Oktober ununterbrochen. Und an einem Tag, ihr erinnert euch, hat es ja sogar geschneit. Aber wo bleibt die Weihnachtsstimmung? Wo bleibt die Vorfreude? Wir setzen uns so sehr unter Druck, in diese Weihnachtsstimmung reinzukommen und bekommen es nicht hin. Woran kann das liegen? Vielleicht ja einfach nur daran, dass Weihnachten als erwachsener Mensch einfach ein bisschen anders abläuft als ein Kind. Der Advent ist mit viel zusätzlichem Stress verbunden, denn Geschenke müssen besorgt werden, Plätzchen gebacken und Häuser geschmückt, weil da eben dieser Anspruch an den Advent da ist, ihn für sich selbst und für die eigene Familie möglichst schön und vor allem möglichst weihnachtlich zu gestalten. Der Alltag läuft aber mit ganz normalem Stress weiter. Und das ist ganz schön anstrengend. Ein bisschen ist das ja so, wie wenn man nachts nicht einschlafen kann. Vielleicht kennt ihr das. Man steckt so im Grübeln fest und die Gedanken kreisen. Nach 20 Minuten, die sich aber irgendwie wie 2 Stunden anfühlen, stellt man fest, dass man immer noch nicht schläft und nun wirklich endlich einschlafen sollte. Dann fängt man an, darüber nachzudenken, dass man eben nicht einschlafen kann. Man setzt sich unter Druck, guckt regelmäßig auf die Uhr, wie viele Stunden denn einem jetzt eigentlich noch bleiben. Und all das sorgt halt nur dafür, dass man es dann tatsächlich auch nicht schafft, wirklich einzuschlafen. Naja, vielleicht kennt ihr das. Meine Hypothese ist, dass das mit der Weihnachtsstimmung, mit der Weihnachtsfreude sich ganz ähnlich verhält. Also so eine Zwickmühle, in der Stress zu noch mehr Stress führt. Aber dabei, Thomas hat das ja schon gesagt, ist der Advent ja eigentlich noch gar nicht wirklich Weihnachten. Er soll auf Weihnachten vorbereiten und doch nicht alle Weihnachtsfreude schon vorwegnehmen. Der Advent ist ja auch eigentlich als Fastenzeit gemeint, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, in der man eher auf Dinge verzichtet, als sich so diesem weihnachtlichen Genuss hinzugeben, was ja heute kein unwichtiger Aspekt der Vorweihnachtszeit ist. Also versteht mich nicht falsch, ich möchte jetzt niemandem das Recht absprechen, diese Vorweihnachtszeit wirklich zu genießen. Aber vielleicht hilft uns diese, ich sag mal, besinnlich verzichtende Bedeutung des Advents dabei, uns inmitten des ganzen Stress von so manchen zusätzlichen Ansprüchen zu befreien. Aber auch ganz außerhalb von diesem klassischen Adventsstress gibt es ja noch viele weitere Faktoren, die das mit der Freude zusätzlich erschweren. Wie vermissen wirkt da neben dem Alltagsstress, neben Krieg und Gewalt, die auch im Advent nicht aufhören, und Krankheit und Tod, die nicht aufhören, und Sorgen und Nöten, die nicht aufhören. Wie vermessen wirkt da unser Predigtext? Ich lese aus Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Kleiner Cut. Kennt ihr eigentlich die Geschichte von Hanukkah? Lasst sie mich euch einmal erzählen. Zu Beginn des 2. Jahrhunderts vor Christus, da war Judäa, also Jerusalem und das Umland und noch viel mehr Land eigentlich auch, von den Seleukiden besetzt. Das war eines der Nachfolgereiche, die nach dem Tod von Alexander dem Großen, dass das große mazedonische Reich von ihm halt nach seinem Tod zerfallen ist. Dort sprach man Griechisch und auch die Kultur und die ganze Struktur und Regierung von Jerusalem wurde immer griechischer. Es wurde mehrfach der Tempelschatz geplündert. Und hier kommt die eigentliche Spitze des Frevels. Im Tempel wurde sogar ein Heiligtum für Zeus eingerichtet. Darum kommt es zum Aufstand. Nachdem der jüdische Priester Mattathias einen seleukidischen Boten und einen Juden, der dem seleukidischen König Antiochos ein Opfer darbringen wollte, nachdem er die beiden tötet, zieht sich Mattathias zusammen mit seinen Söhnen und einigen Getreuen in die Wüste zurück. Und von da aus starten sie eine Guerillakampagne gegen die seleukidische Besatzungsmacht. Der blutige Konflikt dauert ein paar Jahre. Mattathias stirbt und sein Sohn Judas, genannt Makkabäus, übernimmt die Kontrolle über die Rebellentruppen. Und der Typ war wirklich der Hammer, sage ich euch. Also zumindest bedeutet das der Beiname Makkabäus, also dass er wie ein Hammer ist. Im Jahr 164 vor Christus gelingt es Judas und seinen Leuten tatsächlich, Jerusalem zu erobern und den Tempel vom Zeus-Kult zu befreien. Und an dieser Stelle geschieht das große Wunder, das jedes Jahr zu Hanukka gefeiert wird. Um den Tempel neu zu weihen, muss nämlich die Menorah brennen. Und sie darf nicht ausgehen, dieser bekannte siebenarmige Leuchter. Allerdings ist aufgrund der Kämpfe und dem damit verbundenen Chaos nur noch ein einziger Krug mit Öl im Tempel. Und das reicht niemals aus, bis Nachschub eintrifft, sondern eigentlich höchstens nur für einen Tag. Trotzdem, der Tempel wird geweiht und der Leuchter entzündet. Und siehe da, das Öl reicht 8 ganze Tage lang aus und die Menorah erlischt nicht. An diese 8 Tage erinnern heute die 8 Tage, die Hanukkah andauert und die 8 Arme der Hanukkia, von denen an jedem Tag eine weitere entzündet wird. Gott versorgt und bringt Licht ins Dunkel. Dafür steht das Hanukkah-Fest, das auch in diesen Tagen, von letztem Sonntag bis morgen Abend, von Jüdinnen und Juden weltweit gefeiert wird. Warum erzähle ich euch das Ganze? Die allermeisten von euch werden es mitbekommen haben. Letzte Woche Sonntag, zum Auftakt von Hanukkah, gab es diesen furchtbaren Terroranschlag auf eine öffentliche Hanukkah-Feier am Bondi Beach in Sydney. 15 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und ich frage mich, wo ist da dieses Licht? Wo ist da diese Freude? Der Predigttext wirkt da geradezu anmaßend mit seinem Stumpfen. Freut euch. Sich bei dem ganzen Leid der Welt zu freuen und sich um nichts zu sorgen, wie soll das denn bitte gehen? Wie soll das bitte möglich sein? Eine Möglichkeit. Mit solchen Krisensituationen und Katastrophen umzugehen, ist ein Wechsel der Perspektive. Ich erzähle bei solchen schlimmen Nachrichten immer gerne von Mr. Rogers. Fred Rogers war tatsächlich auch ein Pastor, aber bekannt ist er vor allem als Moderator im amerikanischen Kinderfernsehen. Man kann ihn dabei gut mit einem amerikanischen Peter Lustig vergleichen. Mr. Rogers hat auf jeden Fall einmal davon erzählt, was seine Mutter ihm gesagt hat, als im Fernsehen wieder einmal Bilder einer großen Katastrophe gezeigt wurden. Sie meinte zu ihrem Jungen, achte auf die Helfer. Wo auch immer schreckliche Taten und große Katastrophen geschehen, wird es Menschen geben, die ihr eigenes Leben riskieren, ihre eigenen Kräfte und auch ihre Zeit und ihr Geld investieren, um zu helfen, um da zu sein, um Trost zu spenden. Dieser Perspektivwechsel vom Leid an sich auf die Hilfe wischt das Leid nicht fort. Schmerz und Tod sind immer noch da. Aber er hilft dabei, nicht am Leid zu verzweifeln. Die Dunkelheit bleibt. Sie wird nicht sofort weggewischt. Aber da scheint ein kleines Licht der Hoffnung in der Nacht. Da ist Menschlichkeit im Unmenschlichen und eine Spur Gottes im Gottlosen. Man muss ja immer sehr vorsichtig sein, wenn man in den Nachrichten im Internet Videos schaut von solchen Katastrophen. Ich habe ein einziges Video gesehen von diesem Anschlag am Bondi Beach. Und das war das von Ahmed Al-Ahmed. Er ist einer dieser Helfer, einer dieser Helden. Er hat nämlich wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, sein eigenes Leben riskiert und konnte tatsächlich einen der Täter entwaffnen und so wertvolle Zeit gewinnen. Dabei wurde er schwer verletzt, befindet sich aber zum Glück auf dem Weg der Besserung. Auch Boris und Sophia Görman stellten sich den Angreifern, rangen um eine der Waffen, aber sie überlebten leider nicht. Möge ihr Andenken und das der anderen Opfer ein Segen sein. Trotzdem füllt mich der Mut dieser drei Menschen und ebenso die internationale Solidarität und der Einsatz so vieler Ersthelferinnen und Ersthelfer mit Hoffnung und auch mit einer Form von melancholischer Freude. Denn es ist der Beweis dafür, dass Leid, Schmerz und Finsternis nicht das letzte Wort haben. Es gibt Mächte, die sich dem widersetzen. Es ist die Menschlichkeit an sich, die sich dem Unmenschlichen widersetzt und ein Licht, das inmitten der Dunkelheit scheint. Und auch unser Predigttext lässt uns nicht zurück ohne einen Grund zur Freude. Ohne die Freude und die Sorglosigkeit, zu denen Paulus uns ermutigt, auch zu begründen. In Vers 5 wird der passende Grund geliefert. Der Herr ist nahe. Diese Hoffnung und die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, war von zentraler Bedeutung für eine junge Kirche, die 200 Jahre lang schlimmster Verfolgung ausgesetzt war. Paulus selbst, als er das geschrieben hat, saß im Gefängnis, so wie Thomas erzählt hat. Hatte er den Grund zur Freude? Offensichtlich ja. Und diese Hoffnung erlaubte es ihnen, der jungen Kirche, in all ihrem Leid durchzuhalten. Und ich bin überzeugt davon, dass das heute auch für uns gilt. Allerdings befinden wir uns seitdem in einer Art andauerndem Advent. Wir wissen, dass der Herr nahe ist, dass Jesus einmal wiederkommt, um sein Friedensreich zu errichten. Aber er ist noch nicht da. Wir leben da in einer Spannung zwischen dem, was schon ist, und dem, was noch nicht ist. Und das ist nicht immer leicht. Schnell verliert man diese hoffnungsvolle Perspektive auf die Zukunft aus den Augen. Das, was jetzt gerade handfest vorliegt, ist uns einfach viel präsenter. Und das ist nur natürlich. Leider sind es aber eben häufig Dunkelheit und Leid, die den Raum in unserem Bewusstsein einnehmen, der eigentlich für Freude und für Hoffnung gedacht ist. Eine Möglichkeit, wie wir lernen können, damit umzugehen, ist dieser Perspektivwechsel, den ich eben schon mal angesprochen habe. Indem wir gerade dort, wo die Dunkelheit versucht, sich bis in den hintersten Winkel unseres Herzens auszubreiten, indem wir genau dort die bewusste Entscheidung treffen, stattdessen das Licht und die Freude zu suchen, dann kann es uns vielleicht gelingen, nicht zu verzweifeln. Weder an der Lage der Welt, noch an der eigenen Situation, in der man sich selbst vielleicht befindet. Das soll nicht heißen, dass wir die Augen vor Leid verschließen dürfen. Ganz im Gegenteil, wenn wir einfach nur gute Miene zu bösem Spiel machen würden und versuchen, schlimme Dinge einfach zu ignorieren, dann ist doch niemandem damit geholfen. Denn dann kann auch das Licht nicht im Dunkeln scheinen. Und wenn dann doch der eine Schicksalsschlag geschieht, den man nicht mehr ignorieren kann, wird man komplett aus der Bahn geworfen. Was ich auch nicht meine, ist, dass wir immer versuchen sollten, irgendwie das Gute im Schlechten zu sehen, im Sinne davon, dass jedes Leid immer einen Sinn oder eine Moral haben müsste, die das Schlimme am Leid relativieren. Denn auch das stimmt einfach nicht. Manche leidvolle Situation ist einfach schlimm und nichts weiter. Aber wenn du, nachdem du eine solche Herausforderung überstanden hast, merkst, dass du daran gewachsen bist, dann ist das sehr schön. Aber von vornherein davon auszugehen, dass es hier einen Sinn oder Plan geben muss, relativiert den Schmerz, den Menschen real erleben. Und das auf eine, wie ich finde, missbräuchliche Art und Weise. Und redet ihn klein. Stattdessen gilt es, das Licht zu entdecken, ohne dabei die Realität des Leids zu verschweigen. Im Krieg, bei Gewalt und Naturkatastrophen sind es eben die Helferinnen und Helfer, die ihr Bestes geben, um das Leid zu lindern. Wenn du krank bist, ist es vielleicht dein Partner, eine Freundin, andere Verwandte, die Ärztin im Krankenhaus oder Pflegekräfte, die sich um dich kümmern, damit es dir besser geht. Es sind Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen und gesellschaftlichen Fortschritt erarbeiten, obwohl manches gerade gefühlt zwei Schritte zurückgeht. Und all das, diese Spuren des Lichts im Dunkeln, sind ein Vorgeschmack und sie deuten auf eine höhere Realität hin, dieser besseren Welt. Martin Luther King Jr. hat einmal gesagt, dass der Bogen der Geschichte lang ist, aber er beugt sich in Richtung Gerechtigkeit. Das Ziel und die Vollendung dieses Bogens ist Christus. Er wird einmal wiederkommen und die Welt an ihr Ziel führen. Und bis dahin befinden wir uns im Advent, im Ankommen. Das heißt, dass er noch nicht da ist, wir aber in freudiger Erwartung schon jetzt seine Spuren entdecken dürfen. Heute ist der 4. und damit der letzte Adventssonntag. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil heute damit logischerweise der Adventssonntag ist, an dem Weihnachten und die Erfüllung dieser Vorfreude am nächsten ist. Und das darf man auch spüren. Ihr seht, hier in der Kreuzkirche steht ja schon der Weihnachtsbaum. Und er ist sogar schon geschmückt, aber die Lichter brennen noch nicht. Und ob das jetzt überhaupt okay ist, dass halt schon vor Heiligabend und schon am 4. Advent der Baum steht, das ist ja bekanntlich eine Bekenntnisfrage. Ich komme jedenfalls aus einer Familie, in der der Baum erst am 24. oder allerfrühestens am 23. aufgestellt und geschmückt wurde. Aber es gibt ja auch viele Familien, in denen der Baum gefühlt, naja, direkt nach Totensonntag schon steht. Ich kann jedenfalls sehr gut damit leben, dass der Baum am 4. Advent schon steht, aber noch nicht leuchtet. Und es lässt sich auch sehr gut theologisch begründen. Denn der 4. Advent ist dem Weihnachtsfest am nächsten. Und er ist dazu da, dass schon etwas von dieser Weihnachtsfreude in die triste Adventszeit hineinleuchtet. Vielleicht wisst ihr ja, dass in so etwas kirchlicheren und liturgischeren Traditionen jeder Sonntag im Kirchenjahr eine bestimmte Farbe hat. Das sieht man zum Beispiel an Kerzen und an den Stoffbahnen, die den Altar schmücken, oder an den Gewändern von Priestern in der katholischen Messe. Die Adventszeit hat genauso wie die Fastenzeit vor Ostern die Farbe lila. Und Weihnachten und Ostern haben die Farbe weiß. Der 4. Advent ist hier eine Ausnahme. Denn hier strahlt die Weihnachten schon durch und hält mit seinem Licht das Lila zu Rosa auf. Und das finde ich irgendwie schön. Lasst euch darum also beruhigen, falls ihr bisher noch nicht so in Weihnachtsstimmung seid. Das ist nur natürlich. Der richtige Zeitpunkt dafür kommt auch erst. Amen.